Wüstewelle 96, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste vom Monster Control District, Ariane Trümper und Stefan Mahn. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns auch. Hi.
Guten Morgen.
Monster Control District, das klären wir später, diesen tollen Namen. Euer Stück heißt Welcome und das wird am Institut für Theatrale Zukunftsforschung laufen. Die Leute kennen es hier noch als Zimmertheater und wir sagen erstmal willkommen zu euch, aber was sagt ihr, was sagt Welcome bei euch aus? Was ist da das Konzept, der Plan?
Welcome ist eine Inszenierung, die wir gerade erarbeiten am ITZ, also am Institut für Theatrale Zukunftsforschung im Zimmertheater, und wir sind jetzt seit insgesamt schon 3 Wochen hier vor Ort und interessieren uns für die Gestaltung von Schwellenobjekten und Schwellenräumen in Wohnräumen vor allem, das heißt in Wohnungen oder Häusern, und haben aufgrund dessen verschiedene Tübinger BürgerInnen bei ihnen zu Hause besucht und mit ihnen über die Themen Privatheit und Öffentlichkeit und wie diese beiden Sphären sich eigentlich zueinander verhalten im 21. Jahrhundert unterhalten, und bei denen zu Hause Video- und Audiomaterial gesammelt, aus dem wir jetzt unsere Inszenierung zusammensetzen.
Wie ist es gelaufen?
Ach, das war sehr, sehr interessant. Also wir waren sehr positiv überrascht, wie engagiert die Leute eigentlich sind und wie viel sich gemeldet haben. Also, dass es eigentlich kein Problem war, genug Leute zu finden, die uns zu sich nach Hause eingeladen haben. Und es waren sehr nette Treffen, sehr unterschiedlich. Also wirklich, ja, uns hat sehr viel Spaß gemacht. Spannend.
Was interessiert euch genau an diesen, oder was sind denn Schwellenobjekte für euch genau?
Ja, also es gibt unterschiedliche Schwellen. Die klassischen sind die architektonischen. So haben wir sie jetzt definiert, die etwas älteren Schwellen. Und das sind zum Beispiel Türschwellen, da ist es ja schon drin im Namen, aber das ist auch ein Fenster, das sind Objekte, die diese Schwellen definieren, zum Beispiel Fußmatten. Also es sind alles Objekte, die sozusagen unseren Übergang von drinnen und draußen, von privat und öffentlich regeln und die wir benutzen und die dann natürlich auch etwas von uns fordern. Das sind ungefähr so.
Genau, das sind die tradierten Schwellen, und dazu setzen wir sozusagen die, gerade bei uns im Prozess heißen sie digitale, neuere Schwellen. Da geht es dann sozusagen um Dinge, die auf einmal diese Abgrenzung und diese Rückzugsorte von Wohnungen und Häusern durchdringen und sozusagen porös machen. Ja, Erfindungen wie das Internet oder überhaupt das Elektrizitätsnetz, dass Wohnungen daran angeschlossen sind, es Telefone gibt seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Das macht natürlich etwas mit dieser Privatsphäre in diesen Räumen. Und Schwellen interessieren uns als Mitglieder des Monster Control Districts, weil wir glauben, dass genau an Schwellen und Rändern sich sozusagen das aktuelle Verhältnis von Individuen und der Gesellschaft sehr gut betrachten lassen, weil das immer wieder Momente sind, in denen sich entschieden wird für etwas.
Genau, also was eigentlich noch zu den architektonischen Schwellen nochmal, also historisch gesehen haben die sich entwickelt aus dem Bedürfnis, dass man sich abgrenzt von der Öffentlichkeit, also ganz klar vom, zum Beispiel vom Staat, von Kontrollmechanismen, und dass man sich wirklich physisch Wände schafft, in denen man dann drin sein privates eigenes Ich ausleben kann. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Und es gibt natürlich auch in diesen Schwellen dann schon diese Durchgänge wie Fenster und Türen, die natürlich einen Austausch nach außen ermöglichen, aber diese noch sehr kontrolliert sind und auch auf eine gewisse Art und Weise überschaubar. Und in diesen neueren, den digitalen Schwellen, da wird das alles viel, verschwimmt das viel mehr, und die sind halt interessanterweise im Vergleich zu den architektonischen Schwellen, lösen die Privatheit eher auf, anstelle sie sozusagen zu erzeugen. Und die Bewegung finden wir eigentlich sehr spannend, also diese Kontraentwicklung und was das natürlich auch macht überhaupt mit unserem Begriff von Privatheit und Öffentlichkeit und was wir darunter verstehen.
Was habt ihr alles erlebt jetzt, oder wonach habt ihr gefragt jetzt in den Wohnungen? Nach was habt ihr genau gesucht und geguckt?
Ja, ich glaube, wenn man das erste Mal bei jemandem zu Hause ist, den man nicht kennt, und diese Personen sich auch sozusagen zwei fremde Personen nach Hause eingeladen hat, dann beginnt es erstmal mit sehr niedrigschwelligen Fragen, die dann so sind: Wie kommen Sie denn nach Hause? Schließen Sie die Tür hinter sich ab? Ziehen Sie die Schuhe aus? Besitzen Sie überhaupt Hausschuhe? Also so solche Fragen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und da sozusagen immer schon wieder festzustellen, ach ja, genau, da gibt es sozusagen Regeln. Da gibt es Dinge, die immer wieder so ablaufen im Alltag. Und über diese Fragen sind wir dann dahin gekommen, zu fragen, ob sie denn sich zu Hause sicher fühlen als oder sicherer als woanders, ob sozusagen diese Privatheit und die Öffentlichkeit sozusagen, ob das was mit Sicherheit und Freiheit zu tun hat. Und dazu dann, davon aus sind wir dann zu den großen Fragen gekommen, ist Ihnen denn Privatsphäre wichtig? War die häufige Antwort tatsächlich, ja, es ist den Menschen wichtig. Und dann, als man versucht hat, konkret danach zu fragen, was denn die Privatsphäre eigentlich ist, die eigene, da haben wir sehr tolle Antworten bekommen, aber sie sind besonders auch deswegen so toll, weil die Leute richtig angefangen haben, darüber nachzudenken in unserem Gespräch. Das heißt, sie hatten keine ad hoc Antworten, waren so, das ist es und fertig, sondern sie haben so mit uns im Raum angefangen zu denken. Und das hört man diesen Aufnahmen an, die wir gemacht haben. Und das finden wir interessant.
Das ist halt interessant, weil zum Beispiel Definitionen von Öffentlichkeit, die variieren dann von der einen Seite von Öffentlichkeit definiere ich als einen Ort, an dem ich eine Rolle spielen muss, also in dem ich eigentlich nicht ich selber sein kann, bis hin zu Öffentlichkeit definiere ich als einen Kommunikationsort. Und wenn man das so sieht, sind das natürlich sehr unterschiedliche Schwerpunkte und das Gleiche passiert mit der Privatheit. Das war super, das war sehr spannend. Und da hat es erstaunlicherweise schon bei diesen 8 Leuten, waren wir jetzt, glaube ich, im Endeffekt schon sehr stark variiert, aber dann oft natürlich auch nicht so super bewusst. Also man kriegt das auch erst raus, während man darüber nachdenkt selber und sich darüber unterhält.
Ja, und dann festzustellen, dass es für manche die Privatheit tatsächlich an einen Ort gebunden ist, an die eigenen 4 Wände, also das Physische. Und für andere, die in ihrem Kopf sozusagen das ganz anders wahrnehmen und sagen, nee, das ist erstmal gar nicht an einen Ort gebunden, sondern es ist situations- und kontextabhängig. Oder ich kann auch in der Stadt sein und Kopfhörer tragen, zum Beispiel mein eigenes Höruniversum haben, in dem ich meinen Song jetzt gerade höre. Und auch das ist für sie dann schon privat. Und
oder sogar der Austausch mit Leuten, denen man vertraut. Also das ist auch interessant. Manche Leute definieren dann die Privatheit. Niemand will was von mir. Ich kann für mich sein, absolut in meiner Welt lesen vielleicht. Und andere hatten dann wirklich auch eine Antwort von Leute um mich haben, denen ich wirklich vertraue, bei denen ich wirklich ich sein kann. Das ist Privatheit. Also das ist auch sehr interessant natürlich, wie das auch variiert.
Ganz viele verschiedene Ebenen und Komponenten. Und das habt ihr alles gefilmt? Oder was habt ihr?
Nee, also haben wir hauptsächlich als Audiomaterial, also diese Unterhaltung, da haben wir uns entschieden, das wirklich über Sound viel zu behandeln. Und gefilmt haben wir eher die Objekte selber. Also da haben wir dann wirklich Fußmatten ganz platt zum Beispiel, aber Sichten aus Fenstern, unseren Tisch, an dem wir uns unterhalten haben. Also das Videomaterial ist eher so Stills. Das sind eher die Objekte selber, die da im Fokus stehen. Und die Unterhaltung um diese Objekte, das wird eher über den Sound verarbeitet.
Und gerade befinden wir uns sozusagen in der Phase, wo wir das Material gesichtet haben und anfangen es zu bearbeiten, das Audio- und Videomaterial zueinander zu bringen. Und dann auf einmal haben wir uns gestern eine Reihung angeschaut von Filmaufnahmen unserer Tische, an denen wir gesessen haben mit den BewohnerInnen der Wohnungen oder Häuser und gesprochen haben. Und irgendwann waren diese Tische immer leer, also wir saßen nicht mehr dran. Das haben wir aufgezeichnet auf Video. Und wenn man sich diese Aufnahmen anschaut und genau weiß, okay, da saßen bis vor kurzem noch Menschen dran und dann Audiomaterial dazu packt, das ist für uns erstmal eine interessante Differenz, wenn wir uns das gemeinsam gerade im Probenraum anschauen.
Und dann kommt irgendwann noch die theatrale Komponente dazu, ja?
Genau.
So, wie geht's da jetzt weiter?
Also wir haben schon einen Bühnenbildentwurf, der viel mit Zeigen und Verbergen arbeiten wird. Also wir benutzen als ein Hauptelement Jalousien, die dann teilweise natürlich auch als Projektionsflächen benutzt werden und wo dann aber der Film anfängt, mit einer Live-Aktion zu interagieren. Also wir benutzen natürlich viel aufgenommenes Material auch und das wird aber immer wieder verschnitten mit performativen Aktionen. Vom Öffnen, vom Durchscheinen, vom auch live wahrscheinlich Video und Sound. Das ist natürlich jetzt alles noch Probenprozess, deswegen noch vage. Deswegen, wir beleben den sozusagen eigentlich dann in echt und machen Interaktionen mit diesem Material, ja.
Und wir als PerformerInnen auf der Bühne sind gar nicht diejenigen PerformerInnen, die dann eine konkrete Figur annehmen oder eine Rolle und die da jetzt etwas spielen, sondern wir denken uns gerade eher im Prozess als OperatorInnen von den Jalousien, von der Technik. Also, dass es eher so TechnikerInnen-Positionen sind, die wir auf der Bühne einnehmen und uns ja trotzdem bewusst sind, dass wir auf einer Bühne sind, dass wir angeschaut werden und dass das natürlich schon zu einer Veränderung führt, dann auch in der Aufführungssituation. Aber genau, es wird jetzt keine Kostümwechsel geben oder verschiedene Figuren, die wir darstellen,
ja,
sondern genau, man sieht, glaube ich, uns eher auf der Bühne, wie wir mit diesem Material umgehen, wie wir es anordnen und wie wir uns dazu verhalten.
Also wie man da schon hört, wir sind eher, also unsere Wurzeln liegen da nicht im dramatischen Theater. Also es geht nicht so sehr um einen Charakter, an dem man sich festhalten kann, den man repräsentiert, sondern es geht mehr darum, Bilder zu erzeugen. Also ja, eine Bild-, Sound-, Raumsprache eigentlich zu kreieren, die eine bestimmte Idee transportiert. Ja, da wird, so kann man uns vielleicht eher einordnen.
Und es ist auch so, dass mit diesem Material, was wir jetzt generiert haben bei den Hausbesuchen, bei den Menschen, die wir freundlicherweise besuchen durften, dass es uns nicht darum geht, diese 8 Personen zu porträtieren in einem Theaterabend. Das heißt, es ist jetzt kein explizit biografischer, dokumentarischer Abend. Es ist ein Abend oder eine Inszenierung, die mit dokumentarischem Material arbeitet, die sich aber nicht zur Aufgabe macht, einzelne Menschen, Personen und deren Umfeld vorzustellen, sondern das Material, was wir dabei gesammelt haben, so zueinander zu packen, dass wir gemeinsam mit dem Publikum darüber anfangen können, was ist denn das Verhältnis von Privatsphäre und Öffentlichkeit im 21. Jahrhundert? Wo sehen wir die so Auflösungstendenzen? Wodurch werden die verstärkt? Und was sind vielleicht Risiken oder Chancen, wenn man sozusagen in eine Zukunft blickt? Gibt es ja verschiedene Positionen. Geht es in Richtung der gläserne Mensch, Post-Privacy? Oder von wo es BefürworterInnen gibt, die sagen, ja, das ist richtig gut, wenn das passiert. Oder dann auch GegnerInnen, die sagen, nee, das vereinzelt die Menschen total und macht sie sehr angreifbar. Und sowas wollen wir dann sozusagen anhand des Materials, was wir gesammelt haben, wie wir es zueinander montieren, sozusagen in den Raum stellen als eine Art Frage. Genau.
Und wie kann es dann weitergehen? Wie sollte es dann, wollte es während der Inszenierung, während der auf der Bühne oder von Bühne nach oben, unten ist ja auch wieder eine Art von Fläche, aber wie soll dann eine Diskussion dann stattfinden?
Also die Diskussion ist natürlich, die findet auf der Bühne statt. Also generell, wir sind ja, also wir sind keine Problemlöser. Ne? Also wir sind eher jemand, welche Leute, die was aufzeigen und dieses Problem einfach dem sozusagen Gehör geben wollen und dem wirklich Raum zu geben, um verschiedene Positionen darzustellen. Und in der Performance selber stellen wir das natürlich eher dar. Und natürlich mit Hilfe von den Interviews, von Inputs von Leuten, von diesen Unterhaltungen. Und so diskutieren wir das auf der Bühne in unserer Inszenierung. Also je nachdem, wie wir die Sachen zusammensetzen. Und versuchen dann natürlich eigentlich eine möglichst breite Fläche wirklich zu zeigen, weil wir da auch selber keine, also wir glauben eigentlich, es gibt dafür noch keine Lösung. Es ist einfach, warum es wichtig ist, es auf der Bühne zu haben, ist, weil es so ein akutes Problem ist, was diskutiert werden muss, wo auf jeden Fall Sachen verändert werden müssen, wo zum Beispiel zum Thema Datenschutz, ja, weiß ja jeder, muss viel passieren, was aber noch sehr langsam vorangeht. Aber deswegen finden wir das einfach wichtig, dass das Gehör findet. Und auch die Komplexität und auch den Zusammenhang vor allen Dingen mit einer Gesellschaft, dass der deutlich wird. Also dass es da nun mal nicht einfach nur um simple Daten geht und um eine kleine Info, sondern es geht wirklich um ein Verständnis von Privatheit, Öffentlichkeit, von was wollen wir. Ja, so, aber ja, die offene Diskussion, die hatten wir eigentlich vorab jetzt schon. Also wir hatten zum Probenstart, haben wir Leute eingeladen, zu uns zum Kaffee und Kuchen. Also das war jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen ungefähr. Da hatten wir dann im Zimmertheater Diskussionen wirklich über diese Themen geführt, was sehr schön war, war sehr interessant. Ja, und dann im Theaterstück wird es dann keine Live-Diskussion mit den Leuten sein, sondern da benutzen wir das aufgenommene, vorher diskutierte Material.
Vorher diskutieren, Input kriegen und hinterher sicher auch nochmal. Nach der Inszenierung kannst du dann nochmal.
Ja,
das ist natürlich das, wovon wir hoffen, dass es passiert, dass die Leute, die es sehen, die Zuschauenden, die uns besuchen im Zimmertheater, dass die mit dem, was wir ihnen präsentieren, auch wenn es keine Geschichte ist, die wir von A bis Z erzählen, sondern eher sozusagen eine Zustandsbeschreibung, wie beschreibt man sozusagen diesen Status quo, in dem wir uns gerade befinden als Gesellschaft und als Individuen in dieser Gesellschaft, dass sie das als Ansporn nehmen, um weiter darüber nachzudenken und dann auch sozusagen nach der Aufführung entweder nach Hause zu gehen und darüber nachzudenken oder noch weiter im Zimmertheater zu bleiben, im Foyer und mit anderen Zuschauenden zu sprechen. Und wir haben bereits bei unseren Hausbesuchen schon gemerkt, es ist ein Interesse da, weiter darüber nachzudenken, weil wir zum Beispiel von einzelnen Leuten, die wir besucht haben, Tage später nochmal E-Mails bekommen haben mit, was mir jetzt noch eingefallen ist. Ich wollte euch das noch, das will ich noch loswerden. Ich weiß gar nicht, ob ihr es noch brauchen könnt, aber ich möchte es euch noch schreiben. Und dann hat man ganz lange und nochmal sehr durchdachte E-Mails bekommen zu unserer Thematik. Und da merken wir, okay, das kann etwas auslösen, wenn man diese Fragen stellt. Genau.
Wie seid ihr überhaupt jetzt ans Zimmertheater gekommen, ans ITZ? Habt ihr euch da beworben oder?
Das hast du auch beantworten, ja.
Es ist so, dass, ich glaube, das mischt sich jetzt so ein bisschen mit der Vorstellung vom Monster Control District, weil sonst wird es, glaube ich, sehr konfus.
Vielleicht, ja.
Der Monster Control District besteht aus insgesamt 7 Personen. Diese 7 Personen sind das Theaterkollektiv Vollmilch. Das sind 4 Personen, Ekaterina Trachsel, Birk Schindler, Sebastian Rest und ich, Stefan Mahn. Und wir haben uns als Theaterkollektiv gegründet während unserer Studienzeit in Hildesheim. Und in Hildesheim haben auch die beiden amtierenden Intendanten des Zimmertheaters, Dieter und Per Rippberger, studiert. Und daher war sozusagen der Kontakt schon da. Und es kam von ihnen die Anfrage, ob wir denn nicht Lust hätten, eine Produktion in ihrer Eröffnungsspielzeit zu gestalten. Diese Anfrage ist schon etwas länger her. Und in der Zwischenzeit kam es dazu, dass sich der Monster Control District gegründet hat, nämlich das Theaterkollektiv vor mich aus diesen benannten 4 Personen, arbeitet jetzt zusammen mit Moritz Friese, Kameramann, Nils Bultcher, Programmierer und
Ariane Trümper heiße ich und ich bin Szenografin und Medienkünstlerin.
Genau, man hat sich sozusagen von einem Kollektiv, was explizit sich erstmal dem Theater zugewendet hat, auch in der Ausbildung und in dem, was es bisher gemacht hat seit 2011, zu einem interdisziplinär arbeitenden Zusammenschluss zusammengetan.
Ja, und wir haben dann halt unterschiedlichere Arbeiten gemacht. Also es geht von einem Kurzfilm, der dann auch bei der Woche der Kritik zum Beispiel in Berlin lief, bis hin zum Nota, was gerade immer noch ein großes Projekt ist. Das ist eine Online-Archivierungs- und
Inszenierungsplattform, ist ein Programm, was wir mit Nils, unserem Programmierer, gerade gemeinsam entwickeln.
Ja, also es geht um unterschiedlichste Kunstformen, die natürlich performative, Auswüchse haben oder Charakteristiken haben, aber dass es sich halt nicht auf eine Disziplin beziehen muss. So. Mhm. Ja, und jetzt sind halt, Stefan und ich sind jetzt in Tübingen dann sozusagen als Taskforce, das Monster Control District tätig. Also wir sehen das so ein bisschen flexibler. Also es muss nicht immer alle 7 dabei sein. Aber es gibt dann Momente, wo das halt, ja, das hängt ganz vom Projekt ab eigentlich und auch von den Ideen, die die Leute mit einbringen und was sich da so entwickelt, ja.
Und bei Welcome ist es tatsächlich auch so, dass der Kreis eigentlich noch größer ist als wir beide. Als Dramaturg aus unserer Gruppe haben wir den Sebastian Rest noch mit dabei hier bei der Produktion. Und letztes Jahr im Spätsommer, Herbst gab es eine Installation, die von Ekaterina Trachsel, Birk Schindler und mir in Berlin erarbeitet wurde, die sich schon mit diesem Themenkomplex auseinandergesetzt hat. Das heißt, da gibt es so verschiedene Stufen und Phasen der Vorrecherche. Dann wird ein Konzept geschrieben und dann geht es ins konkrete Arbeiten. Und da sind sehr viele verschiedene Personen auch dieser vom Monster Control District einfach daran beteiligt.
Woher kommt der Name?
Wir haben vor 2 Jahren das erste Mal zusammen eine Residenz gemacht in Frankfurt im Leib. Und da haben wir uns mit einem YouTube-Video, einem Fundstück eigentlich beschäftigt von dem Mosquito Control District war das in Amerika. Und das ist eine Gruppe aus 2 Männern, die sich mit der Moskitoplage in der Gegend beschäftigt haben und die ihre Sitzung sehr formal öffentlich gehalten haben, aber eigentlich diese komplett alleine gehalten haben. Aber was sehr faszinierend war an diesem Vorgang ist, dass sie sehr nach dem Schema gearbeitet haben, wie man sowas hält, wenn Leute im Raum sitzen. Die haben zum Beispiel gefragt, ob es Fragen gibt. Und dann sieht man in dem YouTube-Video, sitzt keiner dort. Und das war sehr interessant, sich das anzugucken, dass sie das Gefühl haben, sie müssen so strikt zu diesen Regeln agieren, obwohl eigentlich niemand da ist, den man sozusagen, ja, mit dem man agieren muss. Und das war so ein Video, was wir uns in dieser Residenz vorgenommen haben und was wir in unterschiedlichen Formen bearbeitet haben. Also wir haben das reenacted, ja, eigentlich haben wir untersucht sozusagen, wie können wir das aufarbeiten, dieses Material. Also wir haben uns sozusagen gedacht, also nur eine Idee ist zum Beispiel, wir nehmen nicht einen Text, mit dem wir arbeiten, sondern wir nehmen ein anderes Fundstück, mit dem wir arbeiten. Und das Monster, also deswegen, da kam das MCD schon mal so ein bisschen her und es hat sich dann so entwickelt, weil freue mich auch schon länger ein Monster.
Das Zyklus.
Machst du am besten nochmal.
Genau. Wir arbeiten seit Jahren an dem sogenannten Monsterzyklus, weil wir sozusagen an dieser Figur des Monströsen interessiert sind, weil das nämlich genau auch eine Denkfigur ist, wo es viel um Grenzen, Randzonen und Schwellen geht und an denen sozusagen immer wieder Sachen sichtbar werden. Monstrare, das Lateinische sozusagen, das Zeigen, das auf etwas zeigen und gleichzeitig auch auf sich zeigen. Das ist sozusagen ein Prinzip, was wir für die performativen Künste, das muss jetzt nicht nur Theater sein, sozusagen als einen interessanten Vorgang erachten.
Und weil das Monster natürlich auch, also wir bezeichnen ja auch Dinge als Monster, die eigentlich nicht böse sind, sondern anders. Und das ist natürlich auch interessant an der Monsterfigur an sich, zum Beispiel Frankenstein, klassisches Monster, dass es oft mehr darüber aussagt, wer man selber ist, als was das Monster eigentlich ist.
Und Frankenstein ist vielleicht auch ganz gut als Figur sozusagen. Es ist ein zusammengesetztes Monster, von Menschen zusammengesetzt, montiert. Und ich glaube, es kommt unserer künstlerischen Praxis, egal ob wir jetzt Filme machen oder eine Installation oder Theater, kommt es dem zugute. So wie wir mit Material umgehen, ist es eine Montage, die wir vornehmen. Eine Montage in Zeit und Raum innerhalb der Aufführung von verschiedenen Materialien, Körpern und Sounds.
Monster Control District. Und Vollmilch? Wo kam das?
Ja, das ist eine Frage, die uns oft gestellt wird. Wir wollten zusammen arbeiten und es gab ein kleines Festival, auf das man sich bewerben konnte innerhalb von Hildesheim und man brauchte einen Gruppennamen. Wir saßen also am Frühstückstisch und da stand die Vollmilch. Das war ist die eine Geschichte und die andere Geschichte, die dazu noch kommt. Muss ich probieren, ob ich die noch zusammenkriege. Genau, ein Freund von Sebastian hatte davon erzählt, ja, es gibt jetzt diese 1,5% Milch und sozusagen die fettarme Milch. Ich könnte mich daran gewöhnen, aber ich will es eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist so ein Impetus oder so eine Haltung, die wir gegenüber Themen oder auch gesellschaftlich relevanten Themen haben, wo man so ist, wir können uns daran gewöhnen, aber wir wollen es nicht. Wir wollen darüber sprechen, wir wollen dazu etwas machen. Genau, also uns eher sozusagen mit der 3,5% Vollmilch eher identifiziert haben als mit der 1,5%. Halbfett, Milch. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, wenn man das jetzt nochmal hört, aber
doch,
genau.
Ich finde, es hat mir auf jeden Fall ja, ein Bild auch erzeugt.
Okay.
Ne? Der Monster Control District heute hier im Lokalmagazin, Ariane Trümper und Stefan Mahn. Das Stück Welcome läuft am Institut für Theatrale Zukunftsforschung ab dem 6. April ist die Premiere und dann läuft es noch bis zum 26. April immer donnerstags, freitags und samstags am ITZ. Wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter über Welcome, über Schwellen, über das Private, das Öffentliche und Regeln, Sicherheit, Freiheit, digital und. Wüstewelle 96.6, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast bei uns der Monster Control District in Person, nah von Ariane Trümper und Stefan Mahn. Ihr habt euch eingelebt jetzt, 3 Wochen Tübingen. Wie geht's euch im Zimmertheater?
Ach, sehr gut. Also wir wohnen auch im Zimmertheater, haben dort jeder sein eigenes Zimmer, was ja auch immer schön ist. Und ja, es gefällt uns sehr gut eigentlich. Also wir wohnen da so in der, Stefan sagt immer so schön, in der Postkartenidylle, in dem schönen Haus.
Das ist sehr schön, auch von den Arbeitsbedingungen, die uns da gerade zur Verfügung gestellt werden. Wir können die ganze Zeit schon auf der Bühne, auf der wir ab April dann auch aufführen, arbeiten, sein und proben. Das heißt, es muss keine Übersetzung vorgenommen werden von einer Probebühne in den realen Aufführungsraum. Das kommt uns auf jeden Fall sehr entgegen, wenn wir gerade versuchen, den Bühnenraum zu denken und was darin passiert. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten kriegen wir immer wieder auch bei unseren Hausbesuchen Empfehlungen für Sachen, die wir in Tübingen noch machen sollten. Wir haben es noch nicht aufs Schloss geschafft. Wir waren noch nicht im Besen in der Haaggasse.
Wir haben es probiert, aber es war so voll.
Wir haben es probiert, aber es war so voll. Wir müssen, glaube ich, das nächste Mal früher hin. Genau. Und so haben wir, glaube ich, aber ein ganz schönes Stück schon auch von einem Tübingen kennengelernt, was sich außerhalb dieser Altstadt auf jeden Fall abspielt, allein durch unsere Besuche bei den Menschen, die uns sich nach Hause eingeladen haben und verschiedene Ansichten, Draufsichten auf die Stadt erhalten, die wir sonst, glaube ich, so nicht bekommen hätten.
Wo seid ihr denn überall gewesen?
Oh Gott, die Namen.
Wir waren am Österberg, auf dem Österberg sozusagen. Wir waren...
Wie ist denn das, wo durch den Wald gefahren sind?
Wir sind über den Schönbuch gefahren und einen Ort dahinter. Mir fällt der Name vom Ort gerade auch nicht ein. Aber ist auf jeden Fall, wir mussten durch den kompletten Schönbuch durch. Dann waren wir Richtung Kirchheim unterwegs. Genau.
Ja. Also eigentlich alle möglichen Himmelsrichtungen. Also wir sind wirklich nördlich hoch durch den Wald gefahren, in Tübingen, um die Altstadt rum, um den Österberg rum, ein bisschen, wie war es denn, östlich, südöstlich raus. Also ja, sehr gut rumgekommen eigentlich.
Und wie haben die Leute dann gewohnt? Was habt ihr da jetzt, wenn wir da nochmal die Wohnungen jetzt angucken, wenn er die nochmal beschreibt? Ihr habt die Tische genannt, was für Fußmatten war es und was für Rituale und Regeln gab es da denn in den Wohnungen nochmal?
Ich meine, im Endeffekt ist es doch so, dass die Leute sehr gastfreundlich sind und zum Beispiel Schuhe darf man normalerweise anlassen. Also niemand hat uns gesagt, Schuhe ausziehen und Hausschuhe an. Ja, meistens haben wir auch was zu trinken oder sogar selbstgemachten Kuchen angeboten bekommen. Also das war sehr nett. Und dann von den Häusern unterschiedlichst. Also es gab von echt einer schönen Villa bis hin zu einer WG, hatten wir eigentlich so alles Mögliche drin. Also Wohnungen, Häuser, auch ganz, ganz unterschiedlich. Auch teilweise Familienhäuser, teilweise alleinstehende Leute. Also das hat sehr variiert.
Ja, Menschen, die erst seit ungefähr 1 oder 2 Jahren hier in Tübingen leben. Menschen, die seit über 45 Jahren sich hier schon ihr Zuhause geschaffen haben und seit 45 Jahren auch schon in derselben Wohnung oder in demselben Haus wohnen. Was natürlich ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt oder auch an Ablagerungen des eigenen Lebens, was man so behält, was man ausstellt, was man in die Fensterbänke räumt oder auch nicht. Genau, also da ganz viele verschiedene Phasen.
Interessant, glaube ich, auch von, also wenn man natürlich alleine lebt, also alleine so Fragen wie, was einen Lieblingsplatz darstellt, so von Leuten, die natürlich eine ganze Familie um sich rum hatten, ist das eine sehr unterschiedliche Definition. Das ist dann oft ein Sessel zum Beispiel, ein Sessel, der einem gehört. Wenn jemand natürlich alleine wohnt, ist das eine ganz andere Sache. Der hat dann oft unterschiedliche Lieblingsplätze sogar. Oft eine Aussicht hängt oft daran. Also es ist schon interessant, wie man sich so positioniert in einer Wohnung und warum man sich in einem bestimmten Ort am wohlsten fühlt. Ja, und das.
Und ansonsten besondere Fenster wurden uns gezeigt. Es gab einen Menschen, der hat Bleiglasfenster gesammelt und die sozusagen nicht einsetzen lassen in den Fensterrahmen, weil dazu waren es eher oft so kleine Details aus Bleiglas, aber die sozusagen als Deko-Element ins Fenster gehangen. Und da wir uns auch für genau diese Gestaltung der Schwelle Fenster, was steht im Fensterbrett, ist etwas im Fenster zu sehen, gibt es Gardinen oder nicht, da das etwas ist, was wir versucht haben, genau zu beobachten und auch zu sammeln anhand der Videoaufnahmen, war das natürlich ein sehr schönes Detail, was man gesehen hat. Und wir haben ein sehr großes...
Zugewachsene, das ja eigentlich so ein richtiges Urwaldfenster, also echt imposant, sag ich mal. Also im ersten Moment denkt man schon so, wow, kleiner Urwald. Aber komplett eigentlich fast zu, das Fenster natürlich auch interessant, dass man sich dafür entscheidet. Also man, ja. Also es bedeckt natürlich die Sicht nach draußen und nach drinnen, aber mit einer sehr schönen Sache, also mit einer Naturansicht, sag ich mal. Ja.
Und was vielleicht besonders war noch an den Besuchen, dadurch, dass wir nicht nur Filmmaterial gesammelt haben, sondern auch Audiomaterial, haben wir, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ich habe noch nie mich in meinem Leben so darauf konzentriert, wie Jalousien klingen, wie Vorhänge klingen, wenn sie geöffnet oder geschlossen werden, was für ein Geräusch der Fensterladen macht oder die Fensterläden, wenn man sie öffnet oder schließt, dass dadurch, dass wir es aufgenommen haben, wenn absolute Stille war, damit wir gute Soundaufnahmen hatten, oder war man so drauf konzentriert einfach.
Der Prozess des Anrufbeantworters, also dass das Telefon so lange durchklingelt, dass der Anrufbeantworter dran geht und dann hört man die Leute, wie sie da sprechen und dann hört man das Duden am Ende. Also normalerweise steht man ja nicht neben seinem Telefon und wartet, bis das alles so passiert. Und das ist auch interessant, das war auch, glaube ich, für die Leute, die wir Besuch haben, teilweise sehr interessant, weil sie das selber auch noch nie gemacht haben.
Ja, ich glaube, da ist tatsächlich durch unseren Besuch und durch die Aufmerksamkeit, die wir auf so Alltäglichkeiten gelegt haben, wie, können Sie mal das Fenster aufmachen, wie klingt das denn, der Verschluss vom Fenster, wo Sie so sind, ach so, naja, das Fenster mache ich ja eigentlich jeden Tag auf, ich kann gar nicht genau beschreiben, ob das jetzt ein besonderes Geräusch macht, aber es wird auf einmal besonders, weil sich andere Menschen dafür interessieren und das versuchen aufzuzeichnen. Und dann war das ganz toll, weil je länger man da war, desto mehr Ideen hatten die BewohnerInnen dann auch und waren so, wissen Sie was, diese eine Stufe, die knarzt, das muss ich Ihnen noch zeigen. Da habe ich immer, wenn meine Kinder nach Hause kamen, wusste ich, wenn die Stufe knarzt, sind sie da und ich kann in Ruhe schlafen. Und dann also wird man so eingelassen in so...
Wir haben
so Familienprinzipien oder Regeln.
Es wurde wirklich viel geteilt mit uns. Also zu private Sachen bringen wir natürlich nicht auf die Bühne, aber es war wirklich unglaublich offen und wir haben viel erfahren. Also
ein großer Kosmos und auch eine Schärfung der Wahrnehmung ist es dann, ja. Und hattet ihr da so ein bisschen einen Fragenkatalog, einen strukturierten Ablauf und auch die Suche nach den Geräuschen stand schon auf bei euch auf dem Zettel, ja?
Ja, ziemlich. Also wir haben einen Fragenkatalog gehabt, eindeutig, der sich dann halt auch von dem Einlass über bestimmte Schwellen, über Sicherheit zum Internet hin bewegt, also eine Ordnung. Und wir haben eigentlich immer mit diesem Tischgespräch auch angefangen, also weil das auch, ich meine, man will nicht gleich in eine Wohnung rein donnern und dann erstmal sich komplett umschauen und irgendwie nach irgendwelchen Sachen suchen, sondern man setzt sich erstmal in den Empfangsraum, meistens in Wohnzimmer, in die Küche und unterhält sich. So, und deswegen war das Interview auch immer so der Startpunkt. Und dann ging es ja, da haben wir eigentlich die Leute gebeten, uns selber durch die Wohnung zu führen. Also, dass sie uns auch erklären, in welchen Räumen das sind und mit uns dabei sind. Und währenddessen haben wir dann überlegt, was wir aufnehmen wollen. Also, was wir dann mit Video aufnehmen wollen und welche einzelnen Töne nochmal. Und so haben wir das dann eigentlich auch durchgezogen. Das haben wir am Anfang natürlich so ein bisschen adaptiert. Also, man lernt ja auch selber mit jedem Besuch. So, der erste war wahrscheinlich noch am chaotischsten und dann wurde es immer besser. Aber ja, es war dann so eine ziemliche Struktur, die wir da eigentlich hatten und waren dann immer so 1,5-2 Stunden da meistens.
Ja, so. Und dann hat sich es manchmal dann auch ergeben, dass Ariane oft dann gefilmt hat mit der Kamera und ich dann mit den BewohnerInnen unterwegs war, sozusagen innerhalb der Wohnung und Geräusche gesammelt habe und sie dann gebeten habe, könnten Sie jetzt einmal das Fenster aufmachen oder ich würde Ihnen einmal auf Socken folgen, wie Sie die Treppe hochlaufen, damit ich jedes Knarzen der Stufe mitbekomme. Das gab es als Variante oder auch Menschen, denen wir sozusagen innerhalb dieses Tischgesprächs, mit dem wir gestartet haben und der Führung durch die Wohnung, glaube ich, erstmal so in einer Art und Weise sympathisch waren oder dass sie uns so vertraut haben, dass sie meinten, wir gehen jetzt einfach ins Wohnzimmer, Sie wissen ja, was Sie suchen, nehmen Sie einfach auf und laufen Sie rum, Sie dürfen überall reinschauen, machen Sie. Diese Option gab es auch und dann lief man auf einmal eine Stunde, 1,5 Stunden noch alleine oder zu zweit sozusagen rum, während die BewohnerInnen lesend im Wohnzimmer waren. Genau, diese zwei Varianten gab es.
Und jetzt habt ihr jede Menge Material gehabt, ja? Wie schwer war das jetzt beim Sichten oder wie schwer ist es auszuwählen dann, was dann reinkommt? Und
ja, das ist nicht so einfach, weil es natürlich auch viel bestimmen wird, wie der komplette Abend abläuft. Also es muss sich wirklich für eine Dramaturgie entscheiden. Wir haben zum Glück immer nach jedem Besuch das Material schon gesichtet und uns ein Skript geschrieben von dem Text, weil natürlich Audio ist ja nicht so einfach, mal durchzugucken. Und das hilft sehr jetzt. Also das ist natürlich eine absolute Methodik, die man sich irgendwie so versucht anzulegen. Und jetzt sind wir eigentlich dabei, das zu editieren und erste Zusammenstellungen zu machen und die dann einander vorzustellen und dann darüber rauszufinden, wo wollen wir da weiterhin, gefällt uns das schon, wo könnte das sitzen? Und dann fallen wir immer wieder zurück auf die Gesamtdramaturgie des Stückes. Wo wollen wir damit hin? Auch wie können wir uns vorstellen, dass es vielleicht endet? Und das ist so ein andauernd Prozess, wo man immer wieder von dem einen zum nächsten eigentlich geht. Und dann beide, ja, sozusagen die einzelnen Elemente und aber auch die Gesamtdramaturgie immer weiter verarbeitet.
Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der immer weiter andauert, sozusagen nach den Hausbesuchen zurückgezogen auf die Probebühne im Zimmertheater, einmal komplett durchgehört, was auch eine sehr seltsame Situation ist, weil man hat das Gespräch gerade geführt, es ist so eine Stunde vorbei und dann hört man es komplett nochmal und hört sich auch selber, kann sich irgendwann auch selber nicht mehr hören, wenn man die gleichen Fragen die ganze
Woche
immer
wieder
stellt.
Ja, vor allem das eigene Lachen und so, dann denke ich, oh mein Gott.
Und dann irgendwann angefangen mit Ordnungsprinzipien zu erstellen, indem man sagt, okay, ich krieg's einfach nicht mehr zusammen. Was hat eigentlich die erste Person, die wir besucht haben, was hat die eigentlich zur Frage, was ist Privatsphäre gesagt? Und ist das interessant vielleicht mit der Antwort der letzten Person? Und dann stellt man fest, ach so, einfach nur das sozusagen ein Skript anfertigen für die einzelnen Besuche reicht nicht, sondern wir brauchen noch ein extra Dokument, in dem sozusagen die Frage steht drüber und dann kopiert man sich sozusagen alle Antworten der BewohnerInnen zueinander, um überhaupt zu sehen, können die vielleicht miteinander kommunizieren, ohne dass man unsere Stimmen hört. Genau, können wir sozusagen in dem Schnitt oder in der Bearbeitung vom Audiomaterial etwas erstellen, eine Situation, wo es so klingt, als würden die miteinander reden oder miteinander darüber nachdenken.
Ja.
Das würde auf jeden Fall auch im Radio funktionieren. Lass uns mal noch.
Also man könnte wahrscheinlich unterschiedlichste, ja, man könnte wahrscheinlich einen Film daraus noch machen oder einen Podcast wahrscheinlich. Also das ist aber auch ganz interessant, glaube ich, so zu denken. Und es wird natürlich Besonderheiten geben, die nur die Bühne kann, also bestimmte Live-Zusammenstellungen, die man dann übersetzen könnte in ein anderes Medium, aber die natürlich dann auch anders funktionieren. Aber ja, an sich kann man mit dem Material natürlich noch andere Dinge machen, ja.
Und ihr seid ja komplett abhängig gewesen davon, was da jetzt bei rumkommt,
ja.
Oder? Ohne das Material könnt ihr ein theoretisches Konstrukt bauen, aber das funktioniert auch nur mit...
Ja. Genau, also Aufnahmen. In der Vorrecherche hatten wir uns mit verschiedenen, vor allem auch theoretischen Texten sozusagen auseinandergesetzt. Was ist überhaupt die Schwelle? Wer beschreibt die Schwelle? Gibt es Menschen, die sich schon mal mit so Schwellenobjekten und Apparaten auseinandergesetzt haben? Glücklicherweise ja. Glücklicherweise auch die sehr tolle Publikation der Schwellenatlas von einer Architekturzeitschrift aus dem Jahr 2009, die eine wunderbare Sammlung in Glossarform von so Objekten schon angelegt hat. Und darüber findet man dann immer wieder weiteres Material, weil uns ist, guck mal, die erwähnen doch Walter Benjamin. Ach stimmt, der hat ja auch was übers Telefon geschrieben. Und dann findet man so schöne historische Beschreibungen auch zu, oh Gott, auf einmal ist dieser Apparat in der Wohnung. Was heißt das eigentlich, in den eigenen vier Wänden auf einmal ein Klingeln zu hören, was mir sagt, ein Mensch, der woanders ist, will mit mir reden. Was macht das eigentlich mit meiner Vorstellung von Raum und Zeit und meinem Körper? Und das ist sozusagen der theoretische Teil und den haben wir vorher schon angefangen zu bearbeiten, weil wir wussten, wir wollen sozusagen auch mit solchem Material montieren, das, was wir bei den Hausbesuchen finden. Das ist sozusagen nicht...
Also man hat natürlich eine Ahnung vorher. Also man hat natürlich durch diese Vorrecherche, durch das Lesen unterschiedlicher Stimmen darüber, das geht ja von Sozialwissenschaften bis zu Städteforschung, alles Mögliche, hat man natürlich schon das Gefühl, da liegt was. Also da ist was, was auf jeden Fall interessant sein könnte. Und daraufhin entscheidet man sich dann, gut, wir arbeiten jetzt mit diesem Material, was wir dann natürlich erst finden werden, aber natürlich schon mit der Erwartung, dass dort sehr wahrscheinlich was liegen wird. Was es natürlich haargenau ist, weiß man nicht. Aber da wir natürlich auch nicht, ich sag mal, absolut belehrend didaktisch arbeiten möchten, sondern eher mit Sachen, die einfach da sind und existieren, passt das meistens gut. Ja.
Die Leute wussten, dass es auch in der Öffentlichkeit auf der Bühne dann verwendet wird.
Ja. Das war sozusagen schon bei unserer Ausschreibung, die wir über den Newsletter vom ITZ oder auch über die Post, die an deren Freundeskreis geht, verschickt haben. Da haben wir sehr klar gesagt, wir würden sie gerne zu Hause besuchen, wir interessieren uns für Schwellen, wir wollen Audio- und Filmaufnahmen machen und es endet in einer Inszenierung, die wir zeigen. Also sozusagen sehr klar das nochmal erwähnt und dann auch bei den Besuchen immer nochmal sozusagen kurz erläutert.
Es war, was ist wir natürlich vorhaben. Auch ein interessantes, also da wir ja über Privatheit und Öffentlichkeit sprechen und dann ist es natürlich auch interessant, ein privates, also so ein Gespräch, was man natürlich im kleinen Kreis hat, ist halt noch eine ganz andere Atmosphäre, das natürlich auf eine Bühne zu bringen, ist auch ein interessanter Kontrast. Deswegen habe ich versucht, das auch möglichst deutlich zu halten. Es geht dann auch um so Themen wie, wie genau darf man erkennen, von wem das jetzt ist. Also da die Leute eigentlich nicht zu sehen sind, sind sie natürlich auch von bestimmter Art und Weise abstrahiert. Da geht es auch darum, welche Namen, wie wir die Namen überhaupt nennen dürfen. Wir nennen natürlich auf der Bühne zum Beispiel keine Namen und keine Adresse. Also, aber die Diskussion hatten wir natürlich auch, weil das natürlich auch gerade zu dem Thema ja so als Kontrast dazu steht.
Genau, auch da, da braucht der Künstler ein ethisches Verhalten dazu.
Ja.
Es gibt ja auch diese Schwelle dann vom Analogen zum Digitalen, die ja ganz wichtig ist bei euch. Dann ne? Fängt mit dem Telefon an, mit so einem Frühphase und geht dann jetzt weiter in diesen digitalen Bereich. Den haben wir, was da Privatheit und Öffentlichkeit bedeutet, das hatten wir noch relativ wenig. Was habt ihr da, auch wenn es dann wieder um Sicherheit geht, also da dreht sich ja gerade sehr viel drum. Was habt ihr da zu hören bekommen oder auch schon vorher?
Das war so unterschiedlich. Also viele Leute sind sich, also dem teilweise auch immer noch nicht so bewusst oder wenn bewusst, dann nur rudimentär. Also man ist sich über Schlagzeilen immer bewusst, ja, Daten werden gestohlen und meine Daten werden verkauft, aber was das wirklich bedeutet und auch ob man das kontrollieren will, da sind sich die Leute oft noch überhaupt nicht einig. Also alleine diese Abstraktion, dass ein Unternehmen meine Daten benutzt und dann denken die, ja gut, die wissen dann, dass ich das ins eingekauft habe, ist mir doch egal. Aber dass da eigentlich ein komplettes System dahinter steht, was natürlich Geld damit macht und dir aber nichts davon abgibt, das ist vielleicht so eine Diskussion, die Leute dann doch irgendwie vergessen. Und dass das natürlich trotzdem auch was, eine Sache, die vorher absolut meins war, auf eine andere Art und Weise benutzt und was das weitläufig auch für Konsequenzen hat, das ist, glaube ich, oft doch noch nicht so ganz bewusst vielen Leuten. Und das wird dann, also viele Leute benutzen natürlich WhatsApp und Wikipedia zum Beispiel, das haben wir ganz viel gehört. Bei der älteren Generation sind es dann oft die Kinder, die halt WhatsApp einführen. Aber selbst da wird noch oft nicht ganz so reflektiert, bewusst wahrgenommen, auch dass auch WhatsApp kein Telefongespräch ist zum Beispiel, sondern ein ganz anderes Medium, was deine Daten auch anders weiterverwendet. Das, ja.
Und ich glaube, was wir sozusagen besonders gemacht haben bei unseren Hausbesuchen, wir haben ein Zitat gefunden von einem Architekturkritiker und Journalisten, der gute Mann heißt Niklas Mark, und das haben wir die Menschen, die uns eingeladen haben zu sich, das haben wir sie vorlesen lassen und dann sollten sie sich dazu verhalten. Und ich stelle es jetzt hier auch einfach mal in den Raum und vielleicht habt ihr ja auch eine Antwort darauf, die ihr uns hier gegenüber sitzt.
Kati, jetzt bist du dran.
Nee, wir machen es so, ihr dürft es auch einfach vorlesen.
Ihr dürft es auch vorlesen.
Ihr dürft es auch vorlesen.
Wir haben die Leute das
ich
vorlesen
Ich habe schon meine
lassen.
Rolle.
Ja. Okay, was tut jemand, der in seinem privaten Zimmer 7 Stunden lang Mails und SMS verschickt, geskypt und telefoniert hat, wenn er ohne Smartphone auf die Straße geht? Geht er dann aus dem privaten in den öffentlichen Raum oder ist es nicht eher umgekehrt? Ist eine schöne Frage. Also ich bin jemand, der auch sehr viel am Handy sitzt tatsächlich und für mich ist es immer noch dennoch das Private, dass ich zum Beispiel im Bett liege und das ist bei mir das Private. Und wenn ich dann auf die Straße gehe, verhalte ich mich ja dennoch anders, obwohl ich vorher ja mit Menschen kommuniziert habe durch WhatsApp und so weiter. Und für mich würde es dennoch irgendwie, für mich bleibt es der private Raum. Mhm. Nur in Kommunikationswegen ist es nochmal ein bisschen.
Aber du würdest dann privat und öffentlich auch eher an architektonischen Grenzen sozusagen festsetzen.
Tatsächlich
so einer
schon,
ja. Und das ist natürlich das Interessante, das ist so das klassische Verständnis, wie man auch mit privater Öffentlichkeit umgegangen ist und wie es auch die meisten einfach noch verstehen, weil wir ja alle so aufgewachsen sind. Aber da natürlich durch diese Technik doch irgendwie neue Fragen reinkommen. Alleine so Sachen, dass man zum Beispiel, wenn man auf Bullying geht, also dass Leute gebullied werden in Facebook oder so. Das war früher, dann warst du in der Schule, dann wurdest du gebullied oder so und dann bist du nach Hause gegangen und dann war das okay. Und das ist natürlich auf so einer Social-Media-Plattform ständig möglich. Das heißt, da hast du natürlich schon irgendwie diese Öffentlichkeit, die auf dich einwirken kann, irgendwie bei dir. Und das ist aber das ist genau die Frage, die wir halt auch sehr spannend finden. Was bedeutet das auch? Und was ist das für eine Öffentlichkeit? Weil sie ist eindeutig nicht die räumliche Öffentlichkeit. Das ist eine ganz andere.
Stimmt.
Ja. Und es ist eine andere Art von Raum, in dem man sich sozusagen begibt. Also es, das geht dann wieder in die Raumdiskussion, die ich aber auch sehr spannend finde als Szenografin. Also es ist, Räume sind ja zwischenmenschliche Gefüge sozusagen, die wir erstellen. Also und auch die physischen Räume, die wir gebaut haben, die basieren auch auf gesellschaftlichen Wünschen und sozialen Wünschen und Strukturen. Also die sind nicht da und dann ziehen wir ein, sondern die bauen wir aufgrund bestimmter Bedürfnisse, die wir haben. Und diese digitalen Räume, die sind in der Art und Weise ähnlich. Sie sind halt keine physische Manifestation, aber es sind auf jeden Fall Räume, die uns auch bestimmte Verhaltensweisen dann abzwingen.
Ja, und vor allem ja auch Räume, die so gestaltet sind, dass ich bestimmte Bedürfnisse darin befriedigen kann. Das Bedürfnis nach Kommunikation, den Austausch mit Freunden, Familie etc.
Und sie haben bestimmte Möglichkeiten und bestimmte Möglichkeiten, die man nicht tun kann. Man muss sie auf eine bestimmte Art und Weise einloggen. Sie haben natürlich einen Server, der irgendwo physisch steht, aber sie kreieren auch einen absoluten Interaktionsraum. Also man kann bestimmte Dinge sagen, man kann es liken oder nicht liken. Mittlerweile gibt es tausende andere Möglichkeiten und jetzt sind wir wieder bei Facebook, aber okay. Ist ein schönes Beispiel. Aber sie haben natürlich auch eine absolute Struktur, die sie einem vorgeben. Und sie haben natürlich auch ein bestimmtes Design, eine Oberflächlichkeit und natürlich eigentlich auch noch was ganz anderes, was darunter liegt. Und das ist natürlich auch sehr spannend in Räumen, ist aber ja anders zu verhandeln als der architektonische Raum. Und da steht für uns der architektonische Raum vielleicht, weil wir hoffen eigentlich, dass er auch als Metapher dafür herhalten kann, dass man sich mit diesen Räumen vielleicht konkreter beschäftigen kann. Also dass man durch die Visualisierung von diesen abstrakten online-digitalen Räumen, die ja teilweise in unserem Kopf auch entstehen, dass man sich vielleicht durch die architektonischen Räume, mit denen wir uns, ja, in denen uns klarer ist, wie sich das physisch auf uns sozusagen auswirkt, dass wir uns darüber irgendwie annähern können in dem Stück.
Dass da ein Regelwerk entstehen kann auch so? Sogar? Oder ein Kodex?
Ja, dann Bewusstsein vielleicht auch, ja.
Oder vielleicht eher, genau, oder das Bewusstsein dafür, dass es ein Regelwerk bräuchte oder dass Regelwerke, die es im Moment gibt, dass die erweiterbar sind und dass die nicht in Stein gemeißelt sind, sondern weil es so fluide ist und sich immer weiterentwickelt und immer mehr Einfluss auch nimmt, sozusagen auch unser Umgang sich damit nicht da stehen bleiben kann, ach so, das Internet, genau, das habe ich doch schon immer so genutzt, deswegen bleibt es jetzt auch so, sondern dass, genau. Dass man anders damit umgehen muss. Ja. Das ist etwas, das eine Entwicklung ist, die von Menschen gemacht ist.
Ja, und auch, also eigentlich der Fokus darauf, dass es geschaffen ist von uns und wir es dadurch theoretisch auch verändern können. Das heißt nicht, dass das einfach ist und dass man das einfach als Einzelperson so easy hinkriegt, aber dass es trotzdem etwas ist, was sich zwangsweisig weiterentwickeln wird. Die Frage ist, in welche Richtung.
Was ist für euch persönlich die Grenze zwischen privat und öffentlich bei euch?
Oh, eine gute Frage, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht.
Ich glaube, was gelesen und ich glaube, da kann ich mich voll gut anschließen. Okay. Das Öffentliche ist eine Situation und ich würde sagen, ich befinde mich auch gerade jetzt hier in dieser Sendung, in dieser Situation. Ich kann den Umkreis oder den Radius meiner Aussagen nicht mehr überblicken. Ich weiß nicht, wie viele ZuhörerInnen oder Zuschauende das mitbekommen, was ich sage. Es entzieht sich meiner Wahrnehmung. Da würde ich sagen, beginnt für mich Öffentlichkeit. Das hat viel mit Öffentlichkeit zu tun, zu wissen, wer ist, wen adressiere ich und kann ich diesem Adressaten in die Augen schauen. Das muss nicht nur eine Person sein, es können auch mehrere sein, aber ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun.
Ja, für mich, es hängt vom Kontext ab, glaube ich auch. Also es gibt die gefühlsmäßige Öffentlichkeit und Privatheit, wo es dann mehr ins Emotionale geht und in Richtung Sicherheitsgefühl vielleicht. Und da ist für mich die Privatheit Dinge, die ich nicht unbedingt mit jedem teilen will. So, und die Öffentlichkeit sind die Dinge, die ich dann teilen würde. Aber demgegenüber gibt es natürlich noch ganz andere, ja, zum Beispiel die räumliche Definition. Also mein Zuhause ist mein Privatraum und die Öffentlichkeit halt nicht. Also es sind dann eher die Räume, über die ich Kontrolle habe und über die Räume, über die ich keine Kontrolle habe. Also ich kann es auch, glaube ich, also nur kontextgebunden wahrscheinlich beantworten. Aber meine erste Tendenz geht wahrscheinlich Richtung die Emotionale, das Emotionale Verstehen. Also ich glaube, wenn mich jemand so direkt nur fragt, ob das jetzt privat ist, dann würde ich wahrscheinlich aufs Intime sogar zurückfallen.
Ja. Was habt ihr für Schwellen? Selber zu Hause?
Naja, ganz klassisch und auch natürlich die Türen und dann ja, Fenster und Vorhänge oder keine Vorhänge. Ich bin zum Beispiel, ich mag Vorhänge nicht so gerne. In meinen Wohnräumen, also im Schlafraum habe ich Vorhänge, aber dann auch praktische Gründe.
Ich habe gar keine Vorhänge. Ich habe dafür aber einen Mitbewohner, der die Wohnungstür nicht abschließt, wenn er sie verlässt, was ich hingegen tue. Ich glaube, er sagt, ja, ich bin konditioniert, ich weiß nicht genau. Ich mache das automatisch und ich bin immer. Für mich ist das ein Zeichen, ich komme nach Hause und es ist nicht abgeschlossen, bin ich immer so, mein Mitbewohner ist da, hallo. Und er ist aber nicht da, weil er einfach nicht abschließt. Das sind einfach so verschiedene Umgänge damit.
Ja, und natürlich die ganzen digitalen Schwellen. Also ich bin auch viel, also ich bin Medienkünstlerin, ich sitze unglaublich viel hinter dem Laptop, ich sitze an meinem Handy die ganze Zeit, natürlich. Und wir haben natürlich Internet, Telefon hat man ja nicht mehr unbedingt. Also ich habe kein Festnetz, aber dann hat man auch ich habe kein Smart-TV, aber solche Sachen wie Google Chrome, also diese ganzen Dinge, die natürlich auch Zugänge sind und Daten sind, die ganze Zeit hin und her laufen, ja, da bin ich schon relativ, ich glaube, meinem Alter, meiner Altersgruppe entsprechend ausgestattet und voll drin. Also ich habe diverse poröse, durchlässige Schwellen, aber natürlich auch die trennenden.
Was gibt's noch zu tun bis zur Premiere? Ich habe noch 2,5 Wochen. Ja.
Diese Woche ist unser Plan, dass die Szenografie, das heißt die Gestaltung vom Bühnenraum, nicht nur in unseren Köpfen existiert, sondern physisch da ist. Genau, da haben wir jetzt gerade noch einen Auftrag losgeschickt, bevor wir hier in die Sendung gekommen sind und hoffen, dass das dann Ende der Woche da ist, was wir da wollen, weil sich, glaube ich, viel von dem, was wir auf der Bühne machen werden als PerformerInnen und OperatorInnen der Technik und des Bühnenraums, genau daran entscheiden wird, was man dann tut, wenn also, der Bühnenraum da ist.
Ja, für uns ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir den Raum da haben, weil man den halt nur und auch nicht nur denken kann. Also da es nun mal auch darum geht, dort live zu sein und damit zu spielen, was dort präsent ist, muss das auch im Probenprozess eigentlich so früh wie möglich eingebunden werden. Und das versuchen wir gerade zu realisieren. Parallel dazu läuft die Sichtung und das Editieren des Materials und die Erstellung der Dramaturgie, also des Spannungsbogens in der gesamten Geschichte. Und das ist noch einiges. Ja.
Zum Bühnenbild noch ein Wort. Was habt ihr euch da überlegt? Was
ah ja, genau. Also das Hauptmaterial, was die Zuschauenden sehen werden, wenn sie uns im Zimmertheater besuchen, werden Jalousien sein. Jalousien, weil sie ein Schwellenobjekt sind, was wir sehr konkret auch vorgefunden haben bei unseren Hausbesuchen. Und weil es dem Material, was wir generiert haben, Audio und Video, entgegenkommt, weil es als Projektionsfläche benutzt werden kann, weil man eine Projektionsfläche porös werden lassen kann, transparent werden lassen kann, Bilder in eine andere Tiefe in den Bühnenraum hineinfallen können und sich neu zusammensetzen. Und was Ariane auch schon meinte vorhin, das Spiel mit Sichtbarkeit, Verbergen, was zeige ich wem und wann, das spielt für uns ganz viel da rein.
Vielen Dank, dass ihr da wart, Ariane Trümper und Stefan Mahn.
Vielen Dank euch.
Monster Control District spielt Welcome im Zimmertheater. Premiere ist am 6. April und dann geht es noch bis zum 26. April, immer donnerstags, freitags, samstags um 20 Uhr. Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag, in der Wiederholung dann nochmal am Dienstagmorgen und nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.